Hallo und herzlich willkommen bei Miskatonic Film Club Folge 2. Wir sprechen über miskatonischen Film. Was genau wir damit meinen, das könnt ihr euch entweder selber erschließen, weil ihr mit dem Wort Miskatonic was anfangen könnt, weil ihr Lesende im Bereich der Lovecraftianer seid. Oder ihr hört euch Folge 1 an, die ist nämlich auch ganz fantastisch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es da ging. Ach doch, wir haben die Stunde des Wolfs geguckt von Ingmar Bergman. Wir bleiben highbrow. Wir haben uns den Film Host angeguckt. Henrik, möchtest du zum Einstieg was sagen?
Was ist highbrow?
Highbrow, also unsere Augenbrauen, die ziehen wir hoch, weil wir ein hohes Niveau haben. Brows
so.
Held high.
Ja.
Es gibt Highbrow und Lowbrow Unterhaltung. Und also die Kardashians zum Beispiel wären jetzt eher Lowbrow und Ingmar Bergman Highbrow. Und
ja.
Es ist immer, man ist immer sehr cool, wenn man beides, in beidem so ein bisschen fließend sprechen kann, wie ich. Na, ich gucke ja beides.
Du bist schon sehr cool.
Ich habe die Ingmar Bergman Blu-ray-Box. Ich habe tatsächlich keine Kardashians Blu-ray-Box. Das ist so eine Sache, die müsste ich noch fixen.
Gibt's die auf Blu-ray?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es gibt die bei Amazon Prime. Und sie sind auch auf Dauer nicht so unterhaltsam, muss ich sagen. Hast du die Kardashians geguckt?
Henry? Nicht eine einzige Folge jemals in meinem Leben.
Ich finde, das könntest du ändern. Ich habe 7 oder 8 Staffeln geguckt. Und dann irgendwann festgestellt.
Mal reingeschaut, ne?
Ja, mal gecheckt, was da eigentlich abgeht. Ich habe auch darauf gewartet, dass Kanye West endlich ein Charakter wird, aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Die haben echt viel Content.
Kommt Kanye West als Charakter dazu?
Ich muss ja. Also, da können wir irgendwann mit Kim zusammen. Und die ist ja schon ein Hauptcharakter auch.
Ich gucke ja dafür deutsches Trash-TV. Was sagst du zum Dschungelfinale?
Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da drin ist. Das Ding ist, wenn man bedenkt, wie viel ich im deutschen Fernsehen und auch gerade im Lowbrow-Fernsehen arbeite, dann habe ich beschämend wenig Ahnung davon. Ich weiß, dass Ania aus DNTM da war.
Ja, die war aber scheiße. Ania war scheiße und ist schnell raus. Layla wurde um ihren verdienten Sieg gebracht. Layla war super niedlich und super toll.
Wer ist Layla?
Und Fabio auch. Die waren beide irgendwie Reality-Frauen. Fabio und Reality-Mann.
Aber was heißt das?
Die waren mal bei Ex on the Beach oder bei Bachelor in Paradise.
Ich glaube, ich mag auch die Sprache nicht. Die ist so ganz unästhetisch. Ich höre auch zum Beispiel überhaupt keine deutschsprachigen Podcasts.
Das ist schlimm. Die sind alle scheiße, ne?
Ich echt ein Problem. Ich wollte jetzt anfangen. Es gibt hier Abdul Shahin. Grüße gehen raus. der hat zwei Podcasts und ich finde den gut. Und ich finde den auch in diesem Podcast gut. Aber ich auf Dauer kann ich mir also die deutsche Sprache nicht geben, ne?
Du elitärer Assi. Ich habe viele deutsche Podcasts in der letzten Woche gehört, denn wir beide kennen ja diverse Leute mit Podcasts.
Ja, das stimmt. Sollen wir die Krankheit irgendwie bekommen? Oh, das nehme ich gleich für eine Überleitung. Aber hast du was zu erzählen zu dem Podcast von Leuten, die du kennst?
Das war mein Wochenprojekt. Ich habe viel Zeit, ich habe viel Podcast gehört und habe mir einfach vorgenommen, ich höre nur Podcasts von Leuten, die ich persönlich kenne.
Ey, richtig viele Leute, die ich persönlich kenne, fangen gerade an, Podcasts über ihr Dating
Und genau den Podcast habe ich auch gehört. Grüße gehen raus.
Ich glaube, einen von denen, weil ich hab mehrere solche in meiner Timeline und ich habe mich noch an keinen rangetraut. Aber bei einem, und ich glaube, das ist der, den du meinst, bin ich mir fast sicher. Also ich hoffe, dass er gut ist, weil ich werde mir den anhören.
Unterhaltsam.
Ja, gut, okay, ich bin super gespannt. Podcast sprießen aus dem Boden. Ungefähr seit der Pandemie ist das, also das war fast infektiöser als Corona.
Ja.
Dieses Bedürfnis, einen Podcast zu machen. Ich hatte auch einen Podcast während der Pandemie.
Ich auch. Meiner läuft sogar noch. Die Hörspieler,
ja,
richtig gut.
Deiner Hörspiel war erfolgreich. Das ist der Unterschied zwischen unserem Pandemie-Podcast. ja.
Wie war denn dein Pandemie-Podcast?
Mein Pandemie-Podcast ist ein Format, das ich auch immer wieder, immer noch mal wiederbringe. Wir haben eine Folge davon gemacht, lange nach der Pandemie. Pitchcock.
Ja.
Haben wir während der Pandemie entwickelt. Das war nämlich so, Grüße gehen raus, entschuldigen, ich hoffe, das hört keiner, der sich angesprochen fühlt. Du bist nicht gemeint. Ich habe in WGs gewohnt, als es losging. Und ich habe ja mit Menschen so das Problem, das ist nicht ein WG-Problem, das ist so ein Ich- und Menschen-Problem, das mich stört, mich mit denen zu unterhalten, weil die ganz selten von alleine über Themen reden, die mich interessieren.
Die wenigsten Leute machen Smalltalk über Ingmar Bergman.
Ja, richtig. Und wenn man dann so den ganzen Tag so aufeinander hockt und so, dann musste ich mir eine subtile Möglichkeit ausdenken, wie ich das erzwinge. Und da habe ich mir zusammen mit Nissan das Spiel Pitchcock ausgedacht, wo man so drei Kartenstapel hat und dann muss man anhand von Kategorien, die da sind, Formate pitchen. Weil das ist halt was ich gerne mache. Wenn ich mit dir über Fußball reden, du Spasti, sag mir mal, was für eine Oper würdest du über Pilze im Dritten Reich machen?
Das ist, als würde dein Mitbewohner, der Schreiner ist, als Spiel sagen, ey, lass mal einen Tisch bauen und dich dazu zwingen.
Ja, I get that. Aber es passiert halt erfahrungsgemäß richtig oft, dass man in so Smalltalk, in Gespräche reingezwängt wird, die einen, und ich sag das bewusst allgemein, nicht interessieren. Wie oft wird mir irgendwas über irgendwelchen Sport erzählt? Halt dein Maul, Rainer. Ich möchte es nicht hören. Wie findest du denn in einem Jahr mit 13 Monaten von Rainer Werner Fassbinder? Rainer.
Das ist Rainer David Precht. Der Mann heißt Rainer David Precht.
So, ich wollte eigentlich so eine elegante Überleitung zu Corona machen, aber jetzt sind wir wieder irgendwie bei Podcast gelandet. Egal. Übrigens auch jemand, der lange bevor Podcast ein Ding war, hat ja Khloe Kardashian. Okay.
Gut. Ja, komm, nein, erzähl mir mehr über Khloe Kardashian.
Ja, so eine Talkradio-Sendung gehabt. Und das ist Thema. Bei den Kardashians gibt es immer, es gibt die Hauptserie und es gibt immer Spin-Offs. Es gehen immer welche einzelne weg und haben dann zusammen so da ein Abenteuer. Und ich finde ja bei den Kardashians, ich bin besonders investiert in die Beziehung zwischen Courtney und Scott. Scott ist ein guter Mann mit einem schweren Drogenproblem und einer schlechten Persönlichkeit. aber ich bin immer sehr dafür, dass Courtney und Scott zusammenbleiben, aber Chloe mag, egal. So, wir haben heute Host geguckt. Ich hab, als ich angemacht habe, noch gesagt, wir können nicht länger über diesen Film reden, als der Film ist. Und der Film ist eine Stunde lang.
Haben wir ja noch nicht mal angefangen.
Wir haben noch nicht mal angefangen. Aber ich schneide diesen Podcast nicht, ist mir doch egal. So.
Ey, war alles unterhaltsam bis jetzt.
Die Kardashians sind miskatonisch. Auf jeden Fall kommen die aus irgendeinem Cthuloiden-Sumpf.
Müssen wir eine Folge drüber machen?
Auf jeden Fall.
Über alle
Folgen. Es gibt egal. So, wir haben Host geguckt. Host ist ein Film, der ist für Shudder gedreht worden. Ich habe so eine gute Einführung gemacht. Hendrik hat, ich weiß nicht genau warum, Hendrik hat mir voll den Wind aus den Segeln genommen für den Podcast. Hendrik hat, bevor ich den Film angemacht habe, gesagt, ja, willst du nicht irgendwie eine Einführung geben? Und ich bin das halt hier im Antikino, wo wir die Filme gucken, ich bin halt gewohnt. So, ja, bevor der Film angeht, stehe ich dann vor den Leuten und dann gebe ich irgendwie eine Einführung und erzähle sowas über den Film. Und dann habe ich also erzählt was über den Film. Und jetzt habe ich das alles irgendwie schon gesagt. Das ist so weird, das dann jetzt zu wiederholen. Aber ja,
Showbusiness.
Der Film Host, der ist also während der Corona-Pandemie gedreht worden. Und zwar ist es ein Shudder-Original. Shudder ist ein Streaming-Service und zwar ausschließlich für Horrorfilme. Also es ist wie Netflix, aber für Horror. Das gibt es in England und in den USA, natürlich in Deutschland nicht, weil es in Deutschland keine Kultur gibt. So, ist auch immer interessant, dass Leute wollen, dass irgendwelche Leute sich der deutschen Kultur anpassen. Ich denke immer, der was? Ah, egal, führt zu weit. Also, Host. Ist also ein Shudder-Original, relativ günstig produziert. Shudder war für lange Zeit so aus meiner Sicht als Independent-Filmemacher damals die Hoffnung für den Independent-Film, weil das hat sehr früh, man hat im Kopf so als Independent-Filmemacher so diesen Heyday von Sundance, so die späten 80er, die frühen 90er, ne, dass irgendwelche Independent-Filmemacher wie zum Beispiel Kevin Smith ihre billigen Filme da hinschicken und da sind dann die fetten Weinsteins und die kaufen das dann ein und geben dir ganz viel Geld. Und ihren Penis. So, das war so der Traum. und das ist halt schon ganz lange nicht mehr passiert, weil Harvey Weinstein ist ja auch einfach, der ist ja auch einfach schon über 70. Und der einzige Bereich, in dem das noch passiert ist, dass man halt einen Independent-Film gemacht hat und dann ist man auf ein Festival gekommen, wo wirklich Leute gekommen sind, um Sachen einzukaufen, war schon ganz lange Horror. Und Shudder ist da so einer der großen Einkäufer. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal eine VPN holt. Ja, ne, ne. Ich wünschte, ich könnte hier auf einen Sponsor hinweisen.
Ja. Dieser Podcast
Hit ist me up. Dann kann man sich auf Shudder mal angucken. Es gibt so eine bestimmte Art von Film, die sieht man nur, wenn man auf Independent-Film-Festivals geht. Die sind nicht schlecht, aber die sind auf eine bestimmte Art und Weise gemacht, die man irgendwie erkennt. Kann ich auch jetzt schwierig kurz beschreiben. Tatsächlich gehört Host nicht dazu. Aber es gibt so eine bestimmte Art von Film, wo man merkt, okay, das ist euer erster Film und ihr habt auch kein Geld dafür. Aber ihr habt das schön gemacht. Ist schon irgendwie alles rund und professionell. So, und auf so Filmfestivals kommt das gut an, weil unter anderem Filmschaffenden, ne, ist man da irgendwie appreciative. Und solche Filme sieht man viel auf Shudder. Was ganz interessant ist, als jemand, der sich für Film grundsätzlich interessiert. Da ist im Horrorgenre, gerade so im Independent-Bereich, ist noch was los, beziehungsweise war, weil Shudder stirbt, glaube ich. Aber egal, anderes Thema. So, also Host war so zu der absoluten Hochzeit von Shudder. Ein Shudder-Original, gemacht von Rob Savage. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist der Mann jünger als ich. Also ein Hurensohn, weil der hat
Jetzt ist der Podcast explicit.
I'm sorry. Okay, also Rob Savage hat Host gemacht, der geht ungefähr eine Stunde. Dann hat er einen zweiten Teil gemacht, einen zweiten Film gemacht, der auch in der Pandemie spielt und auch ein Found-Footage-Film ist, der heißt Dashcam. Und da war sein Konzept, es gibt eine tatsächliche rechtsradikale YouTuberin, deren Konzept ist, dass sie mit so einem Auto über so Straßen fährt und in eine Kamera reinrantet. Und er hat einfach mit dieser Frau einen Film gemacht, wo sie in die Kamera reinrantet und dann passiert wohl Spooky Stuff. Den habe ich noch nicht gesehen. Will ich unbedingt gucken. Müssen wir für den Podcast irgendwann gucken. Super, super, also thematisch total interessant. Also ich meine, das ist ja rich ohne Ende. Egal. Host am Anfang der Pandemie, Dashcam am Ende. So, da haben sich ja auch Mentalitäten verändert dazwischen. Ne? Host ist ja auch noch relativ nett als Film, in vielem. So, reden wir gleich drüber. Auf jeden Fall, und der dritte Film, den er gemacht hat, ist Boogeyman, eine Stephen King-Verfilmung für Disney. Hat keinem gefallen. Ah, Karriere schon wieder vorbei. Rob. Oh. Hurensohn.
Wie viele Disney-Filme hast du gemacht, Lars?
Das ist der Punkt. Henrik, das ist der Grund, warum Rob Savage ein Hurensohn ist. Mama, warum bist du Lehrerin geworden? Okay, also Host ist also da 2020 erschienen und der hatte das interessante Konzept. Ich weiß nicht, wer 2020 bewusst miterlebt hat, aber man hing viel auf in einem Programm, das nannte sich Zoom. Da hängt man eigentlich immer noch viel, wenn man irgendwie arbeitet, ne? Irgendwie, ja. Davon sind die Leute nicht weggegangen.
Nee, so halb regelmäßig mache ich es immer noch. Und es ist immer noch Stress. Also beim Anfang des Filmes, der halt komplett über Zoom spielt, habe ich sehr schnell so eine gewisse unterschwellige Stressmenge gespürt. Einfach weil es Zoom ist. Weil es noch blöd ist.
Und also während der Pandemie hat man ja dann auch teilweise versucht, das irgendwie privat zu nutzen. In meiner Erfahrung war das immer scheiße.
Keine Zoom-Hangouts?
Nee, weißt du, ich sage dir warum. Weil, wenn du mit einer Gruppe von Leuten rumhängst, ja, dann ist ja das Feature davon im echten Leben, dass sich lauter Einzelgespräche entwickeln können. Ne? Oder dann ein großes Gruppengespräch, aber sehr selten ist es so, dass man sich mit einer Freundesgruppe trifft, um einen Tisch herum sitzt und dann irgendwie gibt man den Redestab rum und hat irgendwie ein Gespräch, an dem alle die ganze Zeit teilhaben müssen. Das ist aber genau, wie so ein Zoom-Call funktioniert.
Das ist das Einzige, was funktioniert, weil ansonsten wird es unübersichtlich.
Ja, und scheiße war das.
Ja.
Egal, also in Zoom geht es um eine Gruppe Freunde, die, in Host geht es um eine Gruppe Freunde, auf Japanisch heißt der Film Zoom. Das war mein japanisches Game, was da kurz fuhr. Ich bin Kosmopolit. Also, in Host geht es um eine Gruppe Freunde, die sich treffen, um Zoom sozial zu nutzen. Und zwar machen sie eine Seance, angeleitet von einer Seancerin.
Seance-Dienstleisterin. Online-Zauberin.
Und dann passieren abgefuckte Shenanigans, weil eine von ihnen, Gemma, das ist nicht ernst,
Gemma ist, ey. Sie ist so ein Arschloch. Alter,
sie macht da Witze drüber, sie macht die lustig und dementsprechend geht natürlich eine Tür auf, die einen Dämon nutzt, den James Swanton spielt. Wie fandest du denn James Swanton in dem Film?
Als Dämon? Mhm. Nicht viel zu sehen.
Ja, das ist gut, ne? Wenn Monster nicht viel zu sehen sind, hat er gut gemacht.
hat sich sehr professionell aus dem Kamerabild rausgehalten.
Ja.
Was gibt's noch über den Film Grundsätzliches zu sagen?
Habe ich innerlich was vergessen?
Fünf Freundinnen und
und ein Sexualstraftäter.
Und der Typ, wie heißt der nochmal?
Ich hab's schon wieder vergessen. Wir haben gerade eben gesehen, wie hieß der denn?
Ich weiß nicht.
Ich wusste während dem Film, das ist auch so geil bei dem Film,
die weil Namen das halt stehen unter.
Genau, da stehen die ganze Zeit die Namen von den Charakteren und irgendwie wird man dadurch attached da. Und sowieso, dieser Film benutzt Zoom so gut als Stilmittel? Zum Beispiel, was mir jetzt noch sehr frisch im Kopf ist, weil es ganz am Ende vom Film passiert, am Ende gibt es einen Countdown zum letzten Jumpscare.
Ja.
Und das hat mich wirklich nervös gemacht. Das hat wirklich funktioniert bei mir. Der läuft 5 Minuten.
Und nein, eine.
Okay, er hat sich angefühlt wie 5, weil es war sehr spannend. und es gibt eine coole Sache mit so diesem Gesichtsfilter.
Der Gesichtsfilter, der im Nichts ist, der ist super. Ja. Also sie nutzen die Möglichkeiten, die Zoom so bietet und die halt auch irgendwie für unsere sehr spezifische Zielgruppe, Leute, die Anfang 2020 zwischen 20 und 40 waren und Zoom genutzt haben, super gut.
Es ist ein Film, der wird in 10 Jahren schwer zu rezipieren sein für so ein dann 20-jähriges
Publikum. Ja, den kann man Kindern in 10 Jahren oder 20 nicht zeigen und naja, dann sagen.
Kann man schon, aber die...
Ja, die werden sich denken, was, wieso?
Na, obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob Videokonferenzen an und für sich wieder weggehen. Wie gesagt, ich habe das für die Arbeit die ganze Zeit.
Ja, aber das ist ja super privat, was die da machen. Und auch dieses, also so viele Kleinigkeiten, die, glaube ich, die meisten kennen, die diesen Film gucken werden und irgendwie zu dem Zeitpunkt was über Zoom gemacht haben. Die haben dann, die treffen sich da alle zu ihrer Seance und dann ist da die Online-Magierin und dann halten sie alle einmal ihr alkoholisches Getränk in die Kamera. Weil sie natürlich alle saufen am Anfang, weil das ist Corona und alle saufen und jeder zeigt einmal stolz, was man zu trinken hat.
Ja,
also
stimmt.
Das ist schon ziemlich 1:1 das, was damals einfach sehr häufig
es passiert ist. Es ist halt wirklich so richtig, also das war, ich glaube, ich habe den direkt, als er rausgekommen ist, zum ersten Mal gesehen. Und da war man halt auch in der Situation drinne. Und ich habe auch irgendwo meine Freundesgruppe so reflektiert gesehen in den Charakteren. Ich sage euch nicht, wer war, aber ihr wart alle scheiße. aber irgendwie, genau, hat der Film sehr, sehr gut eingefangen, was so in diesem speziellen Moment, speziell im westlichen Europa, speziell unter Leuten, die sich finanziell nicht viele Sorgen machen mussten, passiert ist.
Hat sich besoffen und auf Zoom getroffen.
Es war eine kleine Nische, aber wir waren dabei. Henrik, wie fandest du den Film?
Ich fand ihn super. Also ich fand, der hat wirklich ehrlich Spaß gemacht und der war super gruselig. Wir saßen zu zweit in einem gut bekannten Raum, also eigentlich nicht die Situation, um sich ehrlich zu gruseln, aber so ein paar Mal dachte ich wirklich, Alter, bitte hör auf. Weil auch diese 6 Bilder, diese Zoom-Kachel und jedes Bild, und die gucken einfach alle angestrengt in die Kamera und kriegen Panik. Und es ist die ganze Zeit wie so ein böses Wo ist Waldo-Wimmelbild.
Es ist halt auch so, dass genau, bei den einen im Bildhintergrund ist es halt schon so aufgebaut, dass du denkst, dass du weißt, wo der Jumpscare herkommt.
Und dann kommt er von woanders.
Aber du guckst dann auf diese 6 Bilder und denkst, oh Gott, wo geht's jetzt los? Und am Ende ist es halt so stressig, weil eine ganze Weile, natürlich, so Paranormal Activity-Style, passiert nichts. Was, finde ich, ein Zeitraum ist, den der Film sehr gut nutzt, weil man die Charaktere sehr effizient, sehr schnell kennenlernt.
Ja, das stimmt.
Und dann irgendwie, die haben auch eine gute Dynamik irgendwie, die viben alle gut miteinander als Freundesgruppe, auch wenn es richtig komisch ist, dass der Typ mindestens 10 Jahre älter ist.
Generell ist dieser Altersdurchschnitt da drin so ein bisschen merkwürdig, weil manche Leute sind eindeutig deutlich älter als andere Leute.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo sie sich kennengelernt haben.
Aber trotzdem viben die gut.
Ja.
Das ist, die haben was als Freundesgruppe und so nutzt der Film so seine erste Hälfte. Aber in der zweiten Hälfte, und dann nimmt das auch nur noch Tempo auf und es hört nicht auf. So, es ist so ein Non-Stop-Assault irgendwann. Finde ich ganz geil. Tempomäßig gut.
Also diese 5 Freunde, dann schaltet sich noch der Dude, der 40-jährige Dude, der die ganze Zeit irgendwelche sexuell anzügigen Witze macht.
Von Anfang an! Was ist denn mit ihm?
Ja. Der wird dann von seiner overly attached Freundin da weggerissen und schaltet sich dann raus. Und dann machen die das mit dieser Seance und dann wird die Internetzauberin rausgerissen, weil das Internet ausgeht. Und dann beginnen so die unheimlichen Sachen und dann werden die auch schlimmer und dann beginnen die ersten von denen zu sterben. Und dann schaltet sich der 40-jährige Dude auf einmal irgendwann wieder dazu, weil er Zeit gefunden hat und wieder dazukommen möchte. Und der Teil, der wird dann richtig abgerissen. Dieser Dämon, den sie da beschwören, der ist mit all diesen 5 Frauen, die da sind,
sehr zurückhaltend, der baut da ordentlich Suspense auf, bevor der Leute umbringt. Nicht mit dem, nicht mit dem Man-Bun-Dude.
Er hasst ihn und er hasst seine Freundin.
Ja. Es ist eine Sache von 3 Minuten, da sind beide auf grausamste Art und Weise hingerichtet worden.
Ja, oh, aber er hasst die eine auch hier. Wie hieß die denn nochmal, die er auf dem Laptop zerhaut?
Ah, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber das war auch...
Emma heißt die, die mache auch gar nicht.
Und auch da wieder so eine Sache, die irgendwie super, super smart realistisch war, dass diese also eine Frau wird dann von dem Geist auf dem Keyboard zerhauen und dann kommen einfach irgendwelche Buchstaben in den Chat. Aber man versteht es erst nicht, weil sie hat sich so einen Hintergrund aufgenommen, in dem sie irgendetwas macht. Weil auch das hat irgendwie damals jeder gemacht, so einen komischen Hintergrund gemacht.
Wenn du das für Uni-Vorlesungen nutzen musstest, dann war das total smart und das haben richtig viele gemacht, dass sie einfach einen Loop von sich aufgenommen haben und es da laufen lassen haben und weggegangen sind.
Und so hat sie das gemacht, sodass man die ganze Zeit dachte, was macht sie da, keine Ahnung. Und dann kommen diese Nachrichten in den Chat und es ist, hä, was ist das? Und dann switcht das Bild kurz um, man sieht, wie sie da draufgehauen wird und blutig wird. Also wirklich nah am Leben und wirklich gruselig.
Und ich habe währenddessen halt gedacht, so dieses Konzept ist so cool, damit könnte man halt bei der nächsten Pandemie auch durchaus Theater machen. Also ich kann mir sowas im Livestream vorstellen. Das grundsätzliche Konzept. Ich glaube, manche Leute haben so Sachen gemacht, wie irgendwie, wir lesen jetzt Hamlet auf Zoom. Das ist natürlich scheiße.
Ja, ich hab viel... Aufnahmen von Theaterstücken, die ohne Publikum gespielt werden mussten, angeguckt. Und das Schlimmste ist, ich habe Geld dafür bezahlt. Ich habe für einen blöden Livestream-Key Geld bezahlt.
Ey, weißt du was?
Ich war so ein Opfer.
Ich hab mir, ich halte ja Deutsch nicht so gut aus. Ne?
Kulturlose Sprache.
Du lachst, aber ich kann das schon auch argumentativ verteidigen, diese Position.
Lass mal sein.
Nee, aber ich habe vom National Theater, die haben einen Streaming-Service angeboten, ich glaube auch so ungefähr. Ne, das ist nett, natürlich. Und da habe ich bis heute ein Abo. Fällt mir gerade ein. Das wollte ich schon lange mal kündigen. Weil es halt, gibt halt wenig Beschisseneres, als sich auch eine gut gemachte Theateraufzeichnung zu Hause anzugucken.
Ja, also ist echt super lame.
Ja.
So langweilig.
Ja.
Aber generell ein ganz, ganz, ganz guter Gedanke, einfach schon mal für die nächste Pandemie zu planen.
Ja. Nee, und sowas hier wäre halt auch ein innovatives Konzept. Wir haben das ganz am Anfang von dem Film gesagt. Wir haben das jetzt halt auf der Leinwand geguckt. Das ist ein Film, wo ich denke, der ist auf jeden Fall effektiver, wenn man den auf dem Laptop-Bildschirm guckt, weil er spielt auf einem Laptop-Bildschirm. Und damit, finde ich, könnte man als Kulturszene, als Theater während einer Pandemie, potenziell, was weiß ich, auch mehr irgendwie umgehen und spielen. Also, wie gesagt, weil wirklich nichts ist blöder als eine Theateraufzeichnung. Und also ungefähr das, was in diesem Film passiert ist, nicht alles, was am Ende passiert, keine Ahnung, aber man könnte sowas auch live machen.
Ja.
Und das wäre richtig geil. Und ich wäre richtig in Awe, wenn das live passieren würde. So,
du meinst, ich voll Lars, so als kleine Überleitung und vielleicht als kleiner Werbeblock. Wieso denn? Also machst du denn Theater, sag mal?
Achso, ja, müssen wir das in jeder Folge sagen.
Ja, natürlich, ja, so funktioniert Werbung.
Also wir machen das hier alles, weil wir wollen das Sprachrohr sein. Ach Gott, vielleicht muss ich ein kleines bisschen weniger kontrovers sein in zukünftigen Folgen.
Das hört die Bezirksverwaltung.
Ja, meine Güte, das ist alles relativ, relativ. So, also wir machen das Miskatonic-Theater in Harburg. Wir sind das einzige Horrortheater der Welt. Deshalb denke ich, wenn wir so Filme gucken über Theaterkonzepte nach. Weil ich fand das in der Pandemie wirklich, das ist eine Sache, die mich viel geärgert hat.
Dass niemand was wirklich Cooles damit gemacht hat.
Ja, genau.
Also ich fand es schon ganz cool, dass da irgendwie so Alternativprojekte entstanden sind und viel irgendwie mit. Die waren halt Ideen,
alle nicht zu Ende gedacht.
War nicht geil.
Ich habe nichts gesehen, was nicht irgendwie scheiße war. Und Host zum Beispiel ist im Film einfach ein Beispiel dafür gewesen, weil das ist auch super früh entstanden. Da war also Lockdown. Das wäre offensichtlich durch die Handlung und die Machart sind Produktionsbedingungen geschaffen, die einfach machen, dass die Schauspieler das zu Hause machen können. Da brauchst du also nicht viele Leute in einem Raum. Super, super mitgedacht. Geil. So, und sowas hätte ich gerne deutlich mehr gesehen, dass man damit irgendwie kreativ umgegangen wäre.
Aber ich muss jetzt nochmal der Werbeüberwacher werden. Dieser Podcast hier ist nicht nur ein sehr unterhaltsamer Podcast, sondern vor allem eine Werbeveranstaltung. Und zwar soll sie euch dazu bringen, auf Patreon zu gehen.
Ja, weil, genau, wir sind natürlich klein. Wir sind natürlich ganz klein.
Wir sind sehr klein. Wir sind
ganz klein.
Also Lars, wirklich.
Ja, 1,72. Winzig. 1,72, ich bin handlich. Ich kann mich gut mitnehmen.
Wir sind echt nicht gut in Werbung.
Auf jeden Fall haben wir uns irgendwann mal hingesetzt und ausgerechnet, okay, wir wollen die ganze Zeit geile Theaterstücke machen. Und wenn wir so und so viele Karten verkaufen für einen Ticketpreis, wir wollen uns auch, wir haben festgestellt, dass Horrortheater ein Konzept ist, mit dem man Jugendliche und junge Erwachsene, aber gerade auch männliche Jugendliche ins Theater kriegt. Und ich sag euch mal, das kriegt sonst keiner. Und dann haben wir gedacht, okay, wir würden gerne die Ticketpreise so gestalten, dass man unter 50 Euro bezahlt. Weil ich habe sehr wenige OberstufenschülerInnen kennengelernt, die 50 Euro über hatten für Theater. Am Wochenende. Das stimmt nicht. Ich habe egal. Auf jeden Fall,
das war eine rhetorische Ansage. Du musst nicht wirklich alle OberstufenschülerInnen durchgehen, die du kennengelernt hast.
Das war eine reiche Gegend. Wir wollen auf jeden Fall.
Landkreis Harburg, jo.
Also Niedersachsen. Speckgürtel. Nein, auf jeden Fall wollen wir die Ticketpreise entsprechend günstig gestalten können und haben deshalb gedacht, okay, wir wollen gerne, im Grunde hat ja jedes Theater so einen Förderverein und wir haben gedacht, okay, eine moderne Form von Förderverein ist einfach ein Patreon und wie man damit noch Value anbieten kann für Leute, die dem Theater folgen, ist, indem wir da Podcasts anbieten und wir werden da auch, das ist ja unser zweites Standbein, gruselige Hörspiele, ihr kennt natürlich Korridore von der ARD Audiothek, die große Hitserie. Ihr werdet bald natürlich kennen Ewald Heine vom WDR, die große Hitserie. Und wir werden hier über diesen Feed auch viel darüber sprechen. Das sind Sachen, die ich geschrieben habe, die wir gemacht haben. Und wir werden jetzt anfangen, auch in-house komplette Hörspielproduktionen zu machen. Miskatonic High ist ein Projekt, mit dem wir im Frühjahr anfangen wollen. Ja. Das Konzept steht schon. Also es lohnt sich für euch auf jeden Fall, diese Channels im Auge zu behalten, auch wenn ihr 10-minütige Werbeunterbrechungen mit wenig richtiger Zielsetzung
bekommt. Das war jetzt auch also wirklich.
Gut, aber Host. Henrik, du als Schauspieler, sag mal was zum Schauspiel. Haben die schön gespielt?
Du warst auf genauso vielen Schauspielschulen wie ich.
Ja.
ja, die haben schön gespielt. Fand ich richtig gut.
Haben die wirklich, ne?
Haben die wirklich.
Also ich glaube, bei viel Impro.
Hatte ich zwischendrin auch das Gefühl, ja.
In den Credits werden die alle als Writer auch gecredited. Also ich glaube, es ist.
Ich glaube nämlich, das ist der Grund, warum da ein ganzer Haufen Leute, die eigentlich optisch nicht so aussehen, als würden sie aufeinander rumhängen, mitmachen. Das war halt irgendeine von diesen merkwürdigen Schauspieler-Networking-Gruppen, die so existieren. Wahrscheinlich ist der einfach in so eine reingegangen oder hat seinen eigenen Freundeskreis genommen und gesagt, macht mal alle und improvisiert hier. Aber ich fand's ganz cool, weil es, also ich fand, das Schauspiel hat perfekt in dieses Setting gepasst. Es wirkte alles so, als wäre das einfach irgendwelche Leute über Zoom.
Ja.
Dieser ganze recht lange Anfangsteil, wo die eine Frau einfach ihr Zoom einrichtet, ist so verdammt nah am Leben, so macht es jeder. Denn dann nimmt man das Ding einfach irgendwie mit und man sieht Leute, wie sie durch Wohnungen laufen. Und es ist viel zu privat und viel zu intim, aber trotzdem irgendwie.
Die haben ja auch, wie gesagt, die haben als Gruppe diesen freundschaftlichen Vibe und kommen alle total authentisch rüber. Ich kann auch überall, glaube ich, relativ gearbeitete Charaktere sehen, obwohl, also Emma und, habe ich den anderen Namen vergessen, es gibt zwei, so, das sind so die jüngsten Mädchen aus der Gruppe, die sind nicht ganz so definiert wie jetzt zum Beispiel Gemma und Hayley und
Gemma und Hayley waren aber ja jetzt auch irgendwie anscheinend die Hauptfiguren.
Ja. Das hat mit Spoilern zu tun, über die wir nicht sprechen. Aber das sind die, die am Ende noch leben.
Vor allem, über was für Spoiler sprechen wir nicht. Wir haben einfach alle geilen Szenen schlecht nacherzählt.
Ja, es macht bei diesem Podcast übrigens Sinn, die Filme vorher zu gucken.
Also in Zukunft macht ihr den Podcast an, hört, worüber wir reden, nach 10 Minuten, die nichts mit dem Film zu tun haben.
Steht ja auch im Titel, was wir in welchem Film wir sehen.
Ja, wir sind gute Podcaster.
Ey, alle Filmpodcasts, die ich kenne, machen das so. Apropos Filmpodcast. Es gibt einen Podcast, der heißt Evolution of Horror. Das ist auf Englisch. Das ist ein sehr großer Horrorfilm-Podcast.
Und auch Selling Point, dass der nicht auf Deutsch ist.
Ja. Und zum Beispiel in diesem Film einer, also ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber für mich der bekannteste Schauspieler in dem Film war tatsächlich James Wanton, der den Dämon gespielt hat. Ist kein Scheiß. Und das ist jemand, das ist ein britischer Schauspieler, der sich in den letzten Jahren so ein bisschen einen Namen macht als Schauspieler für Monster. Und der in vielen Horrorfilmen eben als das Monster auftaucht. Auch jetzt immer größer werdenden. Und das ist jemand, der ist oft zu Gast bei der Evolution of Horror. Rob Savage war da auch zu Gast. Also die sind da irgendwie im Dunstkreis unterwegs. Und der Host von Evolution of Horror, der hat am Sonntag einen 24-Stunden-Livestream gemacht. Von morgens um 8 bis zum nächsten Morgen um 8. Ich weiß nicht, wie der so lange wach geblieben ist.
I doubt it.
Auf jeden Fall dann jede Stunde, glaube ich, mit neuen Gästen geredet. Und ich bin Donnerstag am Rücken operiert worden. Und mit Vollnarkose und allem. Und das heißt, am Sonntag war ich schon wieder zu Hause, aber noch wirklich so dämmermäßig unterwegs. Also so auf dem Fieber und ich musste die ganze Zeit hier, Heroin, Tilidin. Also die ganze Zeit alle möglichen Opiate fressen und so. Und da kam mir das ganz gelegen, dass 24 Stunden lang dieser sehr gute Podcast live gestreamt hat. Und irgendwann nachts hat er geredet über Creepypastas und Internetgruseligkeiten und ich war so halb am Einschlafen. Und plötzlich fing er an da ist irgendwie was. Und dann begann ein halbstündiger Found-Footage-Horrorfilm, der sehr ähnlich war wie Host, weil das halt in seinem Livestream angefangen hat. Das finde ich total geil. Erstens, dass er das gemacht hat, halt irgendwann nachts in diesem Livestream für die 200 Leute, die das da noch geguckt haben. Aber hat mich sehr erinnert an Host und ist halt ein Konzept, was wo Livestreaming ja auch als Entertainment gerade irgendwie relevant ist. Ich verstehe noch nicht genau, warum. Aber ist was gerade in diesem Found-Footage-Konzept, finde ich, ganz gut funktioniert.
Ja, ich finde, also generell ist, glaube ich, dieses Ganze, wir machen was mit den neuen Medien und machen daraus gruselige Sachen, das ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Also da ist super viel Platz.
Ich glaube, was diesem Film auch gut getan hat, ist, dass den jemand gemacht hat, der unter 30 ist. Oder war 2020. Weil, hast du Unfriended gesehen?
Nein. Aber das ist so ein Facebook-Mobbing-Horrorfilm, ne?
Es ist vom Konzept her sehr ähnlich wie dieser Film. Spielt auch alles auf einem Bildschirm.
Aber es hat ein 60-Jähriger gemacht.
Ja, und das merkt man.
Ja,
und dann gibt es noch den Film Megan is Missing. Das ist auch so ein Found-Footage-Film, der auch, also das ist eher ein traditioneller Found-Footage-Film, aber auch über das Internet. Und der wird am Ende so ekelhaft sadistisch gegenüber seinen Teenager-Mädchen Protagonistinnen, was ich total total merkwürdig finde, als ein Film, der irgendwie auch so high and mighty kommt und sagt, oh hier, das ist ein Film, der soll die Teenager davor warnen, bla bla bla, und man denkt, nee, du wolltest einfach nur filmen, wie Teenager-Mädchen vergewaltigt werden und dann irgendwie in Fässer gestopft und verbuddelt. Ekelhafter alter Mann. Aber das sind alles immer Filme, wo man merkt, die Leute, die gemacht haben, sind sehr alt und haben nichts mit dem Medium an sich zu tun. So zum Beispiel bei Unfriended machen die auch die ganze Zeit Videochat und das spielt fast 2009 oder so.
Glaubst du, das ist ein Ding? Also wenn jetzt irgendwann, keine Ahnung wann, in 20 Jahren ein Generationenwechsel in der Unterhaltungsindustrie stattfindet und auf einmal die Leute entscheiden, die tatsächlich mit, in Anführungsstrichen, neuen Medien aufgewachsen sind, ist das der Moment, an dem das irgendwie verwurstelt wird, anständig.
Nein, weil die sind ja dann auch alle 50 und wollen dann Sachen machen über, also die für junge Leute dann in dem Zeitraum relevant sind, weil natürlich, man macht Medien und ganz besonders Genre-Medien für eine, also wenn man in einem kapitalistischen System arbeitet, in Deutschland haben wir eine deprimierendere andere Situation, aber wenn wir in einer kapitalistisch orientierten Mediengesellschaft, Medienindustrie arbeiten, dann müssen wir uns ja richten an an im Grunde die Zielgruppe, die am enthusiastischsten darauf reagiert und dafür Geld ausgibt, und das sind einfach so Leute zwischen 15, ich sag mal 30, so, wer danach noch ein Nerd ist, der sehr viel einkauft, der ist schon besonders. Also gibt's auch, aber das ist nicht unbedingt die Zielgruppe, die wir direkt ansprechen wollen als Medienschaffende, weil es ist einfach auch nicht die größte Zielgruppe. Obwohl es eine wachsende Zielgruppe. Ist auch Absicht, auch das auch von den da oben. Mehr Geld, die dann mit uns verdienen können. Das heißt, auch in 20 Jahren, wenn die Boomer dann irgendwann mal gestorben sind und diese ganzen Jobs aufgegeben haben, die seit 80 Jahren haben, es sind dieselben Leute, egal.
Du bist immer noch öffentlich, Lars.
Ja, ich rede über die amerikanische Medienbranche. Wenn wir über die deutsche reden, dann wird es ganz finster. Das ist eine andere Situation. Nee, aber wenn das irgendwann dann passiert, dass dieser Generationenwechsel verführt wird, dann werden die Millennials und Gen Z-Kids, die dann am Ruder sind, die sind ja bis dahin auch 50, 60 und müssen dann für eine neue junge Zielgruppe was machen. Also das ist schon besonders an diesem Film, dass ganz offensichtlich federführend Leute sind, die zu der Generation gehören, für die das auch gemacht worden ist.
Ich finde, man sieht's, man merkt es. Das ist ein sehr, in Ermangelung eines besseren Wortes, authentischer Film.
Ja.
Der wirkt einfach ehrlich. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt, also natürlich abgesehen von den klassischen Horrorfilm-Sachen wie mach halt dein Licht an.
Mädchen. Ja, oh, oder als die eine auf ihren Dachboden geht und ja, ich dachte, nein, geh natürlich halt nicht auf deinen Dachboden. Und alle ihre Freunde, yes, yes, go, Emma, go. Was seid ihr für Leute?
Das ist ein Geist, du gehst nicht auf den Dachboden. Aber abgesehen von diesen typischen Horrorfilm-Sachen.
Vor allem, dann steht er da, sie filmt die Beine und sie sagen, dreh dich wieder um. Nein. Und dann läuft sie davon weg und macht die fucking Klappe nicht zu. Und überhaupt, warum hat man einen Dachboden? Wir haben da kurz drüber geredet, während der Film lief. Aber was ist der Hintergedanke? Und das ist der gruselige Raum.
Direkt über uns ist ein Dachboden. Und auch auf dem spukt es. Aber da
das ist richtig. Aber
lagert auch nichts. Ne?
Wenn ich da was mitzureden hätte, dann wäre der ausgebaut und halt nicht so gruselig. Aber der ist halt versiegelt. Da hinten ist die Klappe für diesen Dachboden. Und die ist halt dicht. So, die kann man nicht aufmachen. Man kommt da nicht hin, weil da wohnt halt das Phantom. Nee, ist ja halt wirklich so. Ne? Wir hatten früher in dem Raum links von mir, auf den ich gerade zeige, weil ich nicht gewohnt bin, ein Audiomedium zu machen. Stimmt überhaupt nicht. Das ist meine Hauptarbeit. Egal. Links von mir ist ein Raum, in dem hat das Licht früher mit Bewegungsmelder funktioniert. Henrik, du erinnerst dich.
Ja,
und
das war schlimm.
Man ist ständig hier reingekommen und das war an. Das heißt, da ist, bevor man reingekommen ist, muss da jemand lang gegangen sein. So. Weil es hier gespukt hat. Also spukt.
Spukt es immer noch.
Henrik, ich muss hier viel alleine sein und Gruselgeschichten schreiben im Augenblick, ne? Auch nachts. Ich habe nämlich schon wieder eine Deadline.
Also, hast du Sachen erlebt? Ja, war Steve irgendwo, wo du ihn nicht erwartet hast?
Das passiert oft, aber meistens denke ich dann, da muss jemand hier gewesen sein und mich erschrocken haben. Steve ist ein Skelett, das wir hier im Antikino haben.
Das steht hier, das wohnt hier.
Ja, es ist seit einer Weile Konzept hier, dass wir Steve irgendwo verstecken, wo sich Leute vor ihm erschrecken sollen. Funktioniert gut, macht viel Spaß.
Ich werde jetzt noch ein drittes Mal versuchen, den Punkt zu Ende zu bringen, den ich vorhin angefangen habe. Ich fand zu jedem Zeitpunkt, dass es sehr, die Leute haben sich verhalten wie Leute. Es gab nie irgendwie den Moment, an dem man dachte, ja, okay, gut, ihr seid jetzt offensichtlich Horrorfiguren, bis auf so winzig kleine, genreabhängige Kleinigkeiten. Also alles in allem finde ich, Host ist auf jeden Fall, wenn ihr euch nicht alle tollen Teile von uns habt versauen lassen, eine super große Empfehlung. Er dauert auch nur eine Stunde. Ich bin immer froh über Filme, die nicht ewig sind.
Ey, 60 Minuten, super. Ich finde, so 70, 75 Minuten ist für mich die perfekte Länge für den Film. Wenn du länger brauchst als das, um deine Geschichte zu erzählen, ne, dann musst du nochmal üben. Das ist völliger Quatsch. Egal. Nee, es ist gut, dass der Film hat eine gute Länge.
Es ist eine wunderbare Länge, es ist ein ganz toller Film. Er ist wirklich gruselig. Wenn ihr schnell Angst kriegt, dann nicht alleine.
Es ist wirklich gruselig und funktioniert, glaube ich, wirklich gut auf dem Laptop. Und ich denke jetzt gerade, wo wir das sagen die ganze Zeit, dass wir vielleicht Skinamarink gucken sollten. Aber ich finde Skinamarink fucking langweilig. Ich will nicht gucken. Vielleicht werden wir irgendwann mal Skinamarink gucken, aber nicht in der nächsten Folge, weil wir werden über ähnliche Themen reden. Skinamarink ist noch ein Shudder-Film, der letztes Jahr hohe Wellen geschlagen hat und viel Geld eingespielt hat, im Kino auch gelaufen ist. Also ich rede über Kulturnationen, nicht Deutschland. Ah. Hier schlägt nichts Welle. Also, egal. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Dieser Film geht nämlich schon in die Richtung von so liminalem Horror. Und das hat, also von der Ästhetik her, das ist alles sehr, 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 sehr Internet.
Benutzt wieder Fremdwörter, die ich nicht kenne.
Ja.
Liminal.
Kann man auch super schwer erklären. Müsste ich dir zeigen, um die Ästhetik zu vermitteln, weil liminal heißt sowas wie Zwischenraum. Und das sagt dir jetzt erstmal nix.
Nee, ja. Stimmt.
Ja. Nee, machen wir später, wenn wir Augen haben. Müsst eh nicht dabei sein. Wir haben gesagt, wir haben ja einen Partner-Podcast. Miskatonic Buchclub.
Und mit mit Partner-Podcast meinen wir, es ist genau das Gleiche, nur reden wir statt über Filme über Bücher.
Genau, und da haben wir reden auch schon viel über Filme im Podcast.
Es ist genau das Gleiche, nur müsst ihr zwei Kanäle abonnieren.
Ja, auf jeden Fall haben wir da am Ende immer eine Kategorie Now Reading, die so ein bisschen da ist, weil wir wollen halt zeigen, dass wir auch lesen halt auch.
Und wir klauen das einfach, weil seien wir ehrlich, wir können von uns selber klauen. Das dürfen wir.
Richtig, Now Watching. Ich habe das überhaupt nicht vorbereitet. Ich werde gleich tatsächlich, glaube ich, über irgendwelche amerikanischen YouTube-Streamer reden müssen. Aber Hendrik, was guckst du denn gerade so?
Ich fahre gerade viel Bahn und lade mir dafür American Horror Story runter. Habe ich sehr spät entdeckt. Dann so ungefähr die erste Hälfte von diesen ungefähr 13, nicht nur ungefähr, ziemlich genau 13 Staffeln gebingewatcht, bis ich irgendwann bei der Hotelstaffel mit Lady Gaga gelangweilt wurde und die einfach nicht zu Ende geguckt habe. Und dann jetzt vor ein paar Wochen danach wieder damit angefangen habe und jetzt gerade mit Staffel 10 durch bin und mit Staffel 11 angefangen. Für alle, die American Horror Story nicht kennen, es ist eine Horror-Anthologie-Serie. Also jede Staffel ist eine eigene Geschichte und es gibt nur rudimentär Zusammenhang zwischen den einzelnen Staffeln. Aber die Schauspieler wiederholen sich ganz häufig. Also die Schauspieler spielen in fast jeder Staffel mit. Da gibt es so einen recht festen Cast, der sich immer wieder wiederholt. Aber die spielen andere Leute. Und die ist sehr cool. Also die ist natürlich auch Hit und Miss. Manche Staffeln sind deutlich besser als andere Staffeln. Und manche Staffeln sind wirklich einfach weirder Mumpitz. Aber die 10. Staffel, die ich gerade beendet habe, die fand ich sehr gut. Die,
welche war die 10.?
Das ist die mit den Autoren und den Drogen. Und dann,
ist das nicht die 11.? Ist das die 10.?
Oder? Dann, nein, das ist die.
Es ist die 11.
Ich weiß es nicht.
Es ist auf jeden Fall die
die habe ich gerade geguckt und die fand ich gut. Ein Autor zieht in eine verschlafene Stadt, um da zu schreiben. Und dann kriegt er eine merkwürdige Wunderdroge angeboten, mit der kann man sehr gut schreiben.
Ja, ich frage mich, was ist das? Sie reden halt die ganze Zeit. Ryan Murphy, ich habe auch American Horror Story geguckt. Wir reden jetzt einfach über American Horror Story, noch 5 Minuten, die wir haben. Ryan Murphy, der das schreibt, irgendwie 8 Fernsehserien im Jahr.
Was macht der denn noch so?
Pose, Ratchet, Glee hat er natürlich geschrieben, aber das ist ja durch. Nip Tuck war sein erstes Ding. Scream Queens. Der hatte, ich weiß nicht, ob der noch läuft, der hatte auf jeden Fall einen Netflix-Deal und damit sind ständig neue so 10 Staffel-Serien gekommen. Und auch, also Evan Peters war viel dabei und Jessica Lange war auch in Feud mit dabei. Und dann gab es natürlich noch American Crime Story, 2 Staffeln, auch mit ganz viel den Schauspielern und Schauspielerinnen aus American Horror Story. Diese Überproduktion, die hat ganz offensichtlich, wenn man sich diese Autorenstaffel anguckt, etwas damit zu tun, was Ryan Murphy sich so durch die Nase fährt. Und das wird halt in der Staffel auch ständig konkret angesprochen.
Sie reden auch über Ryan Murphy in der Staffel.
Sie reden über ihn. Und wahrscheinlich nicht so eine Blutsauger-Wunderdroge, aber es ist halt relativ klar, welche Droge der nimmt. Weil sie es auch wirklich deutlich machen. Es ist irgendwie die Staffel, in der Ryan Murphy gerne über seinen Drogenkonsum schreiben wollte.
Ja, über seinen Drogenkonsum und über das abgehobene Künstlersein.
Und der Autor in der Staffel fängt irgendwann an, mit seiner 9-jährigen Tochter zusammen zu ballern.
Die spielt Geige.
Und Ryan Murphy hat Kinder. Ryan? Nein.
Zumindest nicht mit 9.
3 Kinder.
Ab 13 ist es moralisch vertretbar.
Ab 13 ist okay. Hendrik, das ist immer noch öffentlich hier. Das war ein Witz, Satire, wir spielen Rollen. ich habe halt genau die Staffel gerade auch geguckt und davor die 80er-Staffel, die halt auf so 80er...
Die 80er-Staffel macht einfach Spaß,
ist so schön. Das ist wirklich eine von meinen Lieblingsstaffeln. Ich mag Rowan Oak richtig gerne, das ist die Found-Footage-Staffel.
Die finde ich super.
Die ist richtig geil.
Mit dieser Schauspielerin, die Fans mochten mich am liebsten.
Ja.
Finde sie so gut.
Und Kalt ist super, das ist die eine ohne übernatürliche Sachen, wo Evan Peters so diese Trump-like-Typen spielt mit den gefärbten Haaren.
Die finde ich wird zum Schluss ein bisschen mehr.
Aber das wird halt jede Staffel.
Das ist wahr.
Weil Ryan Murphy viele Drogen nimmt und am Ende des Schreibens einfach der Kopf schon durch ist. So die ersten 3 Folgen von jeder Ryan Murphy-Serie sind die besten und dann verliert er eigentlich das Interesse, aber er ist noch drauf. Und schreibt das schnell runter.
Es ist wahr. Also die Serie ist super und auch, also kann man richtig gut gucken. Aber gegen Ende wird jede der Staffeln so ein bisschen meh.
Ja. Es wird immer komplett wahnsinnig und dann so ein bisschen sentimental.
Und dann ändern sie auch einfach den kompletten Protagonistencast so nach 2 Dritteln. Ja. Dann sterben alle ursprünglichen Protagonisten und so Nebenfiguren aus dem ersten Akt machen einfach weiter.
Das ist halt vor allem bei Hotel passiert. Und bei Hotel ist es so, dass ich fand Hotel auch echt schwach, als es anfing.
Ich fand's so blöd.
Aber dann hat irgendwann, wie heißt er, Dennis Leary als Liz Taylor übernommen. Und ich dachte, geil, jetzt wird's cool. Er und noch irgendwer, die waren so ein Duo und die haben am Ende alle umgebracht.
Egal. So weit bin ich nicht gekommen. Weil
aber hast du Hotel gar nicht durchgeguckt?
Ich habe Hotel nicht durchgeguckt.
Ah, nee,
ich
fand die nicht gut. Am Ende ist es schön. Leary, Dennis O'Hare. Das finde ich so cool dabei, dass es wirklich dieses Schauspielensemble gibt, ne?
Ja, das ist cool.
Also ich finde, man könnte auch so eine German Horror Story machen, ne? So 10 Folgen, jeweils so 45 Minuten pro Folge, anthologisches Format, 10 Folgen pro Staffel, immer 10 Folgen erzählen eine Geschichte.
Muss dann aber immer so typisch deutsche Probleme behandeln.
Ich meine, in der deutschen, wir müssen aufhören, ich muss los.
Das hier ist live, Lars Wecker und
ja, ich muss jetzt
Belieber tatsächlich von den Beach Boys, Lars.
Das sind nicht Beach Boys, das ist Smash Mouth. Egal.
Ja, das ist die Shrek-Version.
Ja. Ja, Mann! Wenn man gute Laune kriegt. Egal, German Horror Story wäre cool. Es gibt in der deutschen Erzähltradition und in der deutschen Geschichte. Das ist ja das Geile, was American Horror Story macht. Es nimmt Mythologie, Erzähltradition und Geschichte und verwebt das immer zu einem Ding. So, da sind ja auch, es sind ja immer auch echte Leute drin und so. Ich finde, das könnte man halt klauen und auf Deutsch machen. Habe ich viele Ideen für, die ich jetzt nicht sage, weil ich vielleicht gerade an einem Pitch arbeite.
Wenn ihr die Ideen verwirklicht sehen wollten, gebt uns auf Patreon Geld.
Ja, Patreon. Und jetzt muss ich ganz schnell zu einer Besichtigung. Tschüss!
Tschüss! Bis zum nächsten Mal!